Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich habe noch nie eine Zoom-Aufnahme verwendet, dann am Ende für das Audio, aber ich denke auch, das wird wahrscheinlich funktionieren. Wahrscheinlich funktionieren. Robert, schön, dass du. Wir starten einfach mal rein, ja? Schön, dass du da bist bei einer neuen Folge meines Podcasts oder eigentlich unseres. Der Basti ist heute nicht bei, aber unseres Podcasts, die Business-Buletten. Für dich als Zuhörer auch schön, wenn du bei bist. Der Robert und ich, wir können uns hier sehen. Das Privileg hast du als Zuhörer nicht. Das heißt, du musst dir vorstellen, Robert ist Sprecher, professioneller Sprecher, steht in einer, jetzt hätte ich fast gesagt, komplett trocknen, das wäre schon wieder gelogen gewesen, komplett trocknen, eine Sprecherkabine, die ist gedämmt, nicht flächendeckend, da kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe ganz viele Fragen. Wird mir heute mal ein bisschen was erzählen aus seiner Branche, aus seinem Stand. Auch ein bisschen LinkedIn können wir, glaube ich, reingehen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Mhm. Und natürlich auch die aktuellen Fragen müssen wir uns ja mal nähern. Was passiert da gerade? Ne? Gerade beim Sprechen gibt's ja, ich habe gestern, jetzt kommen wir auch gleich dazu, ich habe viel gehört in letzter Zeit, wahrscheinlich jeder wahrgenommen und so. Darüber lasst uns sprechen. Ich finde, wir fangen mal ganz klar da an. Robert, was ist denn dein täglich Werk eigentlich? Was machst du? Damit die Leute mal einen Eindruck kriegen. Ist mal schön, dass du da bist.
Danke schön, dass ich da sein kann und darf. Mein täglich Werk ist tatsächlich genau hier in der Kabine, wo ich jetzt gerade stehe, zu stehen und zu sprechen. Und zwar für alles querbeet. Das meiste, was ich mache, ist Corporate, wo unsere Welten ja auch aufeinandertreffen. Also ich spreche ganz viel für Image-Videos, für Erklärfilme, für irgendwelche Recruiting-Kampagnen. Dann auch natürlich viel für Werbung, ob das jetzt Radio, TV oder online ist. Und dann in der ganzen bunten Sprecherwelt aber noch unterwegs. Also Hörspiele, Hörbücher, ein bisschen synchron ab und zu tatsächlich auch noch. Das nicht so viel, weil es da einfach an der Lokalität so ein bisschen scheitert. Also es ist für mich nach Berlin und München schon immer ein sehr großes Stück zu fahren, weil ich ja hier in Bayreuth, in der Nähe von Bayreuth sitze.
Also ich hake mal ein, warum musst du da, für mich ist die Welt ja sehr, 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 sehr klein, dadurch, dass wir alles remote machen können. Aber als Sprecher höre ich raus, also als Synchronsprecher, da musst du hin in ein Studio. Das geht nicht von dir aus. Warum ist das so?
Nee, also es würde gehen. Es ist aber mit sehr viel technischem Aufwand verbunden, weil du ja auch nicht immer so hundertprozentig latenzfrei arbeiten kannst. Und im Normalfall kommen die Sprecher rein, weil du ja zum Beispiel auch Menge, Masse oder Ensemble-Takes hast. Das heißt, da stehen wir dann teilweise zu fünft, zu sechst oder noch mehr Personen in der Kabine im Synchronstudio und dann werden dann irgendwelche Hintergrundgruppen oder sowas noch synchronisiert. Und ansonsten hast du ja den Regisseur da, du hast den Cutter da, du hast den Mischtonmeister derjenige, der die Technik noch fährt. Also da wird noch ganz viel und hauptsächlich im Studio produziert. Ein paar Mal hatte ich schon per Remote, aber da hauptsächlich im Gaming-Bereich. Ja.
Oh.
Aber da ist es dann in wirklichen Serien- und Filmsynchronisation passiert alles noch vor Ort.
Das ist ja krass, wie viele, ja klar, Gaming. Also an manche Sachen denkt man ja gar nicht, ne? Was ist denn so das, wo wahrscheinlich gar keiner denkt, das Abgefahrenste, wofür man tatsächlich einen Sprecher auch nutzt, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Ich finde, es sind so schon viele, viele, sehr vielseitig.
Also ich finde es immer sehr spannend, weil du ja einfach mal mit offenen Ohren, es ist einem immer nicht so bewusst, aber wenn man mit offenen Ohren mal durch die Welt geht, dann wird man merken, wie viel Sprechen und Stimme man überhaupt hört. Ja, ob das jetzt täglich im Radio ist, dort im Werbeblock oder ich war jahrelang für IKEA, fürs Instore-Radio der Sprecher. Das heißt, wenn du durch ein IKEA gelaufen bist und dann die Ansage kam, jetzt Vase gravieren lassen für nur 1 Euro zusätzlich oder sowas, oder Gläser gravieren lassen, dann war das auch meine Stimme. Und auch das kriegen die Leute so am Rande mit, aber so richtig bewusst nimmt das niemand wahr, dass das ja wirklich mal eine echte Person, ein Mensch einsprechen hat müssen sozusagen.
Ne? Ganz genau. Ach, das ist ja geil. Ja, das meine ich genau. Man kriegt ja gar nicht mit, wie viel erstmal wir uns mit Sprache beschäftigen, jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie viele Wörter jeder jeden Tag an den Kopf geknallt kriegt, bestimmt, keine Ahnung, ein paar 10.000. Und wie viel davon ja quasi irgendwo herkommen muss. Ich glaube, das macht man sich ja gar nicht bewusst, auch im Online-Kontext. Ne? Also du bist ja hier auch auf LinkedIn unterwegs in dieser Mission, glaube ich. Und wie ist der gerade der Stand? Ich weiß, es war eine kleine Pause zwischendurch, aber jetzt bist du wieder
Genau, ich lege diese Woche wieder los. Ich habe 2 Wochen Pause gemacht, weil ich eine davon war ich im Urlaub und die andere musste ich noch ein paar Sachen klären und habe auch immer ein bisschen hier so einen kleinen Break gebraucht auch irgendwie. Aber jetzt diese Woche lege ich wieder los und wir steigen gleich wieder morgen ein. Ich mache immer 2 Posts die Woche und immer Dienstag, Donnerstag und wird dann wieder jetzt weitergehen und wie immer mit viel Content übers Sprechen, viel Content über Business, über LinkedIn, über Motivation, alles, was mich einfach so persönlich beschäftigt.
Ja, geil. Das gehört da auch hin, finde ich. Dieses Persönliche, ne? LinkedIn ist ja genug mit Marketing überschwurbelt. Das ist immer geil, wenn auch ein paar Leute sich mal über die Schulter gucken lassen. An der Stelle genau richtig, wo findet man dich denn online? Egal, wer das jetzt hört, manchmal möchte man ja da ein bisschen folgen und so.
Wie findet man mich denn? Man findet mich online einfach unter sprecher-robert.de. Da ist die ganz normale Webseite. Natürlich findet man mich auf LinkedIn. Dort, wenn man Sprecher Robert eingibt, kommt man mit Sicherheit auch bei mir raus. Und tatsächlich findet man mich auch auf Instagram, TikTok und YouTube. Ich bin mittlerweile tatsächlich dazu übergegangen zu sagen, das war jetzt auch so ein LinkedIn. Jetzt diese Woche wird es wahrscheinlich nochmal erstmal morgen zumindest ein Bildchen werden, aber sonst mache ich ja wirklich hauptsächlich immer nur Video und habe es dann runtergefahren eben von 3 Posts auf 2, aber habe dann ein komplettes Cross-Posting gemacht. Also ich mache ein Video und das geht über alle Plattformen raus, also über LinkedIn, über Instagram, über TikTok und über YouTube. Und das 2-mal die Woche.
Krass, wie würdest du, wenn wir die mal vergleichen wollen, wir springen jetzt ganz schön durch die Themen, aber das interessiert mich nicht übelst. Wenn du sagen willst, wie lange machst du das schon mit Cross-Posting über diese ganzen Plattformen?
Ich bin jetzt dabei, habe es umgestellt vor 2 Monaten knapp.
Okay, das ist ja schon mal, kann man schon mal eine kleine Aussage vielleicht treffen. Wie denkst du, also manchmal merkt man ja, okay, die Plattform funktioniert gut für diese Art Content, die andere nicht und so. Gibt es da irgendwie jetzt schon Erkenntnisse, wo du sagst, das geht gut oder das ist keine gute Idee oder?
Also ich muss sagen, es geht erstaunlich gut, wenn du halt den Post-Text etwas anpasst. Also das Video ist natürlich immer das Gleiche vom Content her, aber auf LinkedIn muss ich mein Posting dazu anders formulieren oder formuliert man es länger als jetzt auf Instagram, TikTok und Co., weil da mache ich meistens fast nur die Headline und arbeite dann lieber mit den richtigen Hashtags, dass man dann themenbezogen da besser rauskommt. Aber die Reichweite an sich, also die Gesamtreichweite hat sich, obwohl ich von 3 auf 2 Posts runter bin, aber durch das Cross-Posting hat sich die Gesamtreichweite erhöht.
Oh, kannst du das beziffern, wie sehr die sich erhöht?
Boah.
Vom Gefühl her, keine Ahnung.
Also ich könnte es nicht einordnen. Also ich würde mal sagen, ich habe bestimmt 20% mehr Reichweite. Wenn man es jetzt auf die Gesamt-Impressions-Zahl sozusagen münzt.
Und was würdest du sagen, wie viel Zeit investiert geht bei dir so in der Woche in Content generell, in Außendarstellung?
In Content generell, in Außendarstellung geht bei mir wahrscheinlich ja meistens der Montag Vormittag drauf. Also, dass ich da meistens sage, okay, ich mache meinen Content-Tag Montag Vormittag und schaue, dass ich da meine 2 Videos produziere. Und dann schaffe ich das auch meistens, dass ich das komplett durchproduziere und alles vorplane am Montagvormittag. Und dann ist man halt einfach, ich poste dienstags und donnerstags. Das heißt, dienstags und donnerstags bin ich auf jeden Fall eine Stunde nach dem Posting schaue ich auf den Plattformen vorbei, um Kommentare zu checken, Likes zu checken etc. Auf LinkedIn bin ich ein bisschen öfter unterwegs, aber die anderen Plattformen checke ich wirklich nur für die Reaktionen, Likes und um Kommentare zu beantworten.
Also wie
um
ich.
Da zu sein, ja.
Ich finde auch so. Ja, es ist sonst einfach zu viel, ne? Also ganz ehrlich, du kannst nicht Community-Management auf 4 Plattformen, man muss irgendwann auch noch arbeiten. Also das, egal. Jetzt hast du gerade gesagt, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber du hast gerade eine LinkedIn-Pause eingelegt, die auch nötig war. Wollen wir darüber mal sprechen oder lieber das Thema übergehen? Das frage ich jetzt offline, ich kann immer noch schneiden.
Wir können gerne darüber sprechen. Also es lag zum einen am Urlaub und zum anderen, weil es für mich privat auch mal nötig war zu sagen, ich muss mal kurz für mich mein Leben nochmal sortieren und mal ein bisschen was ändern. Und da ging gerade auch viel, viel los. Und deswegen habe ich da gesagt, okay, kurz nochmal die Zeit nehmen, um mal in sich zu gehen, ein paar Sachen zu klären und dann wieder anzugreifen. Das braucht es manchmal. Wenn man das immer so halbherzig und dann versucht man hier irgendwie nebenbei was hinzumuscheln, lieber einmal kurz gut neu aufgesetzt und fertig.
Ja, verstehe ich gut.
Bei mir ist es auch so, bei mir hat das jetzt nach 3 Jahren so eine Art, ich habe gerade mit dem Basti drüber gesprochen, das hat wie so eine Art Ratlosigkeit, was kann ich noch neu machen, was kann ich noch verändern. Also für mich ist LinkedIn gerade ein sehr, sehr langweiliges Game, einfach weil, jetzt gar nicht wegen Reichweiten oder irgendwas, sondern einfach, weil ich nicht mehr so richtig weiß, was kann man noch Neues. Mich langweilt schnell Dinge, die wie Fließband werden. Das hatte ich ja schon mal mit, das kennst du auch, ne? Wenn du deinen Content irgendwann, am Anfang hieß es ja immer, ne, vor 2, 3 Jahren hieß es noch, jeden Tag posten. So, ja. Ob du jetzt groß was zu sagen hast oder nicht, aber jeden Tag posten. Es gab genug Leute, die das programmiert haben und ich bin auch da reingerannt in diese Falle und habe dann irgendwann gemerkt, wie ich mich selber dann 5-mal die Woche wiederhole. Und das sind so die Momente, wo du dann denkst, okay, jetzt muss ich was ändern. Und damals wusste ich auch immer, was ich noch ändern kann. Und jetzt ist gerade so, jetzt ist es gerade wie so ein bisschen, es läuft halt. Ne? Man macht immer das Gleiche und so und es funktioniert auch alles und es ist alles schön und so, aber es ändert halt nichts. Und das finde ich immer ganz schön langweilig.
Das stimmt wohl, ja. Bei mir ist es wirklich auch schwierig geworden, aber also man hat Ideen, habe ich noch zuhauf. Das Problem ist, die Ideen, die ich habe, sind fast zu aufwendig, nur um es für LinkedIn zu machen. Ne? Also wo du dann halt sagst, ja, ich könnte jetzt ein Video machen mit 2 Minuten, aber bräuchte halt den ganzen Tag dafür, weil einfach so viel an Vorbereitung und Produktion und Technik und Zeug gemacht werden muss. Also ich will ein bisschen mehr auch Aktuelles mehr aufgreifen, ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen jetzt auch für das ganze KI-Thema, da auch mal echte Vergleiche schaffen und
spannend.
Da wirklich auch mal nicht den KI-Hype-Train fahren, aber auch nicht nur dieses KI der Teufel und so machen. Ne? Also ein Mittelweg.
Eine faire Beurteilung, ne?
Eine faire Beurteilung zu machen und wirklich zu sehen, schaut mal Leute, so klingt das aufpoliert, so klingt das aber, wenn es mal ursprünglich rauskommt aus der ganzen Maschine. Das heißt, wenn ihr da nichts mehr dran macht, dann klingt es halt super kacke. Wenn ihr noch unfassbar viel Arbeit und Stunden reinsteckt, dann klingt es okay, aber für das gleiche Geld würdest du halt auch einen Profi kriegen, wenn du dir einfach die Arbeitszeit rechnest. Und das vergessen viele. Viele denken, ich baller das rein, klick da und dann ist es genauso, wie ich das haben will.
Ich bin da 100%, das ist ja genau das, was die Leute draußen machen. Ich finde ja bis jetzt, in meinen Augen, ich hätte es mir, glaube ich, gemerkt, ich habe noch nicht ein Content-Piece auf irgendeiner Plattform gesehen, wo die KI-Stimme mich nicht irgendwie rausgerissen hätte, wo ich nicht gedacht hätte, nee, komm, ich scrolle einfach weiter. Viele sind super einfach zu erkennen und das rolle ich einfach weiter, sobald ich sowas, ich kann das gar nicht haben, aber das liegt, glaube ich, auch an unserer Profession und Arbeit. Manche sind gar nicht schlecht, aber sobald die mir mehr als einen Satz sagen, ist es auch in Intonation und so erkennbar. Das erste Mal, ich bringe jetzt mal so ein Beispiel, das erste Mal, dass ich gedacht habe, so, oh krass, das habe ich nicht gemerkt, das war tatsächlich gestern im Kino. Ich war das Kanu des Manitou gucken. Mhm. Und da ist ganz am Ende, es gibt ja so eine ganz markante Sprecherstimme. Ich war immer der Meinung, Sky Dumont. Ich war immer der Meinung, er ist der Sprecher in diesem Film, auch im ersten Teil. Das ist er wohl nicht, sondern im ersten Teil gab es einen extra Sprecher, der immer im Off diese Geschichte erzählt. Mhm. Und dieselbe Stimme war im zweiten Teil am Ende auch wieder zu hören. Und eine Freundin saß mit drin, die hat das in dem Moment, warum auch immer, gegoogelt. Und die hat mir gesagt, nein, der Originalsprecher vom ersten Teil ist gestorben in der Zwischenzeit. Und man hat jetzt, um dieses Andenken zu ehren, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, weiß nicht, aber um dieses Andenken zu ehren, hat man diese Stimme wohl rekreiert mit KI und die am Ende nochmal sprechen lassen. So, das war das erste Mal und das ist genau das, was du sagst. Ich weiß halt nicht, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, um das hinzukriegen, weil das klang wirklich sehr geil, naturell intoniert. Jetzt ist es auch eine Sprecherstimme, ne? Die ist sehr, sowieso sehr markant und so. Also die, da ist ja nicht viel mit Slang oder mit irgendwelchen anderen Sachen, die das vielleicht erkenntlich machen. Aber in dem Moment, ich habe auch nicht drüber nachgedacht, war das für mich ein echter Mensch. So. Wie du sagst, das ist ein Kinofilm. Also da glaube ich erst recht nicht dran, dass die irgendwo was reinschmeißen, rausnehmen und so benutzen. Da wird schon viel Arbeit reingeflossen sein. Aber ich finde genau für mich ist das der Einsatz, der, wo ich denke, okay, da wird man sehr viel Einfluss genommen haben, das wird viel Geld gekostet haben, davon gehe ich aus. Mhm. Und da werden bestimmt auch weiter Sprecher drüber geguckt haben, die gesagt haben, okay, jetzt kannst du es vielleicht benutzen oder nicht. Also, weil ich finde online, also die Leute benutzen ja all die möglichen geilen Tools, von denen sie alle der Meinung sind, oh, total cool, weiß ich, wie es heißt. Und irgendwie habe ich noch nichts gefunden, was mich da überzeugt, dass es ein echter Mensch. Noch nichts, gar nichts.
Ja, das ist einfach schwierig, weil die Sprache sowas Diffiziles ist, wo du wirklich, wo es um Kleinigkeiten geht. Ja, diese Kleinigkeiten, die hört leider nicht mehr jeder und die ist auch nicht mehr jedem Geld wert, aber es macht halt schon einen Unterschied in der emotionalen Connection, die man schafft.
Also du kennst das selber, ne? Aber das ist ja, glaube ich, dieses, ich glaube schon, dass die Leute in Summe all diese Kleinigkeiten irgendwie, also die könnten bestimmt nicht sagen, okay, das ist komisch intoniert oder da ist ein Satzzeichen, das müsste anders gesprochen sein, das ist vielleicht kein Mensch, das hören die vielleicht nicht, aber ich glaube in Summe, wenn viele Kleinigkeiten nicht stimmen, dann schalten die Leute einfach weg. Es ist ja gerade für Werbung sehr wichtig, gerade da, wo die Menschen ja denken, oh, ich mache jetzt mit KI einfach Werbung, das ist ja bei Video nichts anderes, ich mache jetzt mit KI einfach Werbung, bis zum geht nicht mehr, das überschwemmt ja alles, aber letzten Endes merken die nicht, dass ein fliegendes Schwein im Weltall zwar ein schönes Bild ist, aber wer könnte denn im Leben nicht erkennen, dass es fake ist? So.
Naja.
Und genauso kommt es dann auch an. Und bei der Stimme ist es ja nicht anders, denke ich. Aber was macht das denn mit der Sprecherbranche im Moment? Also du bist ja mittendrin. Wie seht ihr das? Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um?
Es wird unfassbar viel gearbeitet, speziell vom Vorstand und vom Verband Deutscher Sprecher. Und das ist Wahnsinn, was da passiert. Es werden sich mit anderen Sprechergruppen getroffen, es wird ausgetauscht, es wird in die Politik gegangen. Ich weiß nicht, ob du das virale Video mitgekriegt hast. Ja, eben.
Wo sich die Sprecher alle zusammengetan haben, ne? Und gesagt haben.
Genau, wo die ganzen Synchronsprecher entsprechend zu sehen waren. Das wurde auch vom Verband, von einem Mitglied aus dem Verband organisiert. Und da passiert gerade sehr viel, auch auf rechtlicher Ebene mit Hilfe von Anwälten, wo dann auch über Vereinbarungen und andere Sachen drüber geguckt wird, weil manche Studios jetzt natürlich mit neuen AGBs oder neuen Grundvereinbarungen kommen, wo dann irgendwo teilweise versucht wird, über ein neues Sätzchen, das dann da drin steht, irgendwie zu sagen, ja, und dann können wir damit auch KI trainieren sozusagen.
Nein.
Also da gibt es die wildesten Sachen und ich bin sehr froh, dass der Verband da so tolle Arbeit leistet und auch so dahinter ist. Es wird sein, dass, also die KI ist definitiv gekommen, um zu bleiben, auch die Stimm-KI. Und es wird Anwendungsmöglichkeiten geben, die aber meiner Meinung nach beschränkt sind und bleiben werden. Und es spricht nichts dagegen, irgendwann zu sagen, ja, die KI ist so gut, dass es für einige Anwendungsbereiche reicht, aber dann halt mit einer fairen Entlohnung und ja, nicht mit All-You-Can-Sprech-3-Euro-Buffet, ne?
Das ist, glaube ich, das, was noch nicht etabliert ist, dass die Leute der Sache einen gewissen Wert geben, weil auch die KI-Daten kommen ja irgendwo her, die wurden ja irgendwann mal gemacht und irgendwie versuchen jetzt alle diese Grauzonen aus. Das wird ja auch nicht ewig gehen, also irgendwann wird das Gesetz dann hinterherkommen, aber man versucht jetzt, glaube ich, wie immer bei neuen Technologien irgendwie Grauzonen so lange auszuloten, wie es noch geht, wie es legal noch möglich ist.
Ja, man versucht und derzeit halt auch einfach,
ärgern sich
überall, wo es neue Technik gibt und neue Möglichkeiten gibt, gibt es auch Leute, die damit denken, dass man schnelles Geld verdienen kann.
Absolut.
Ja. Und das hat man natürlich gesehen. Jetzt YouTube hat jetzt zum Beispiel schon einen Riegel vorgeschoben. YouTube hat gemeint, es wird KI-Content, der sichtbar keinen Mehrwert hat und einfach nur mit KI erstellt wurde, um Klicks zu sammeln, beziehungsweise über Sponsored Content quasi einfach Geld zu verdienen, den darfst du nicht mehr, davor darf keine Werbung mehr geschaltet werden. Ja? Okay. Ich krieg's mit, was ultra, ultra gruselig ist. Meine Tochter wird jetzt 4 dieses Jahr und auch sie darf ab und zu mal, ja klar, Videos schauen. Und was YouTube in diesem Kinder-Content-Bereich mit KI-Müll vollgeballert wird, KI-Songs, die über Suno und andere Plattformen generiert wurden und dazu dann KI-Videos mit teilweise richtig gruseligen Fehlern drin auch und Sachen und nicht nur Fehlern, auch die Figuren. Und da musst du echt dahinter sein eigentlich, also musst du dabei sitzen, um zu schauen, ob das nicht irgendein totaler Unsinn ist. Also das ist wirklich krass, was da an Content draufgespült wurde auf die Plattform, genau in der Richtung.
Krass, was da für eine Gefahr von ausgeht, ne? Also für die Kinder vor allem.
Ja.
Ich meine, früher hat man ja, also ein Kinderbuch, das war ja ein gut recherchiertes, irgendwann dann als Hörbuch umgesetztes und das war ja ein Medium zur Bildung. Das sollte den Kindern ja den Weg weisen. Das machen die in gewisser Weise jetzt auch mit YouTube-KI-Videos, klar, aber finde ich den absolut falschen Weg. So, das macht es halt gefährlich. Es wäre sehr gut, dass YouTube das macht, aber ich stelle mir auch vor, dass es wahrscheinlich schwierig ist. Dieses KI-Flag muss ja nicht gesetzt sein, so, das kann ja irgendwer auch anders versuchen, so Upload-Filter, das ist alles gut, aber ich denke mal, da wird immer noch viel durchflutschen, viel sichtbar sein, was vielleicht nicht sichtbar sein sollte, denke ich mir. Ist schon schwierig. Wo würdest du denn, um mal fair zu bleiben, wo würdest du denn irgendwann in Zukunft vielleicht eine Anwendungsmöglichkeit für KI im Tonsektor sehen, die irgendwie Sinn macht?
Also im Tonsektor sehe ich es da sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel über, was es ja schon gibt, über automatisierte Telefonwarteschleifen geht. Ne? Das ist ja so der Klassiker. Oder dann wirklich als Layout, wenn du sagst, ja, ich habe einen Film und ich will jetzt mal schauen, ob meine Längen vom Text her gesprochen irgendwie zu meinen Bildern passen. Mhm. Und dann lasse ich mir ein Layout raus, kann schon mal das als Orientierung dann auch an den echten Sprecher mitgeben.
Ah, das ist natürlich gut, ja. Oh, das ist für mich eine gute Idee.
Sowas. Und.
Aber da würde ich auch schon wieder als Produzent denken, oh, nee, ich will dann lieber, mein Layout kann ja eigentlich gar nicht, da müsste ich ja, das, irgendwie wird das uncool, weil ich würde ja dem Sprecher dann schon wieder sein Tempo diktieren. Das will ich gar nicht, weil ich finde immer, für mich persönlich in der Produktion ist ein Sprecher ja ein Experte, den hole ich mir dazu, weil der weiß, wie schnell man das spricht. Weil der eben weiß, wie bringe ich denn Informationen verständlich und gut rüber. Und finde halt das richtige Tempo so. Wenn ich jetzt ein Layout mache, deswegen finde ich ja ein Fan davon, bei Beginn der Produktion schon alle Departments im Boot zu haben. Weil eben dann schon jeder sagen kann, so und so sieht's aus. Wenn ich jetzt wieder komme und dir quasi ein Layout gebe, dann hieße das ja, irgendwie kastriere ich ja deine Arbeit doch wieder. Also irgendwie gebe ich dir ja doch wieder mehr Vorlage, als ich dir geben will. Aber ja, die Idee ist vielleicht, ja, man kann das vielleicht machen. Weiß ich nicht. Aber ich bleibe Fan davon, mit Menschen zu arbeiten.
Ja.
Ich kann das nicht verstehen. Das ist, wie du meinst, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist für viele einfach eine Abkürzung. Mehr nicht. Viele glauben jetzt einfach, dass sie jetzt für einen schmalen Taler oder gar kein Geld einfach schnell das produzieren, was andere Leute mit ihrer Fachkraft und ihrer Expertise und Erfahrung eben über Jahre gelernt haben und mit viel Stunden von Arbeit halt auf die Beine stellen. Ich hoffe. Und ich sehe, glaube ich, diesen Shift, zumindest auf LinkedIn auch schon, dass die Menschen der sinnlosen Inhalte leid sind. Und ich glaube, das passiert auch schon. Oder meinst du das, nimmst du das so wahr? Ich meine, du bist jetzt auf vielen Plattformen unterwegs. Nimmst du da wahr, dass KI als total gut angenommen wird? Oder ist es schon eher, lässt sich vielleicht nicht, aber fällt den Leuten das schon auf, dass es ein bisschen viel ist?
Ich glaube, ein Stück weit passiert es gerade. Es wird natürlich vielleicht auch dauern oder... Es kommt jetzt immer mehr die Generation nach, die damit traurigerweise aufwächst und es irgendwann, also dann gar nicht mehr differenziert. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass es diesen Shift zurück wieder geben wird und es wird mit Sicherheit ein bisschen was, das wird auch bei uns passieren. Es wird die Spreu vom Weizen trennen in vielen Bereichen. Die Leute, die damit vielleicht es sogar nutzen können, um sich in gewisser Weise besser aufzustellen. Und dann wird es die Leute geben, die davon ersetzt werden, aber halt nur, weil das Qualitätsniveau in dem Sinne halt nicht besser ist. Und dann ist es halt einfach so.
Deswegen ist es auch so gefährlich, sich so drauf zu verlassen, dass man sein eigenes Handwerk verlernt, ne? Weil dann bist du auf jeden Fall auf dem Weg. Und um mal eine Lanze für die nächste Generation zu brechen, um dir auch mal ein positives Beispiel zu geben, ich war ja, das war eine Podcast-Folge, die ist, glaube ich, jetzt anderthalb Monate alt. Da habe ich mit 10, was war das, 11 oder 12 Klässlern, 10 Abiturienten jedenfalls gesprochen. Mhm. Und da ging es auch viel darum, wie nutzt ihr Medien, wie nutzt ihr, da war viel, YouTube war viel Thema. Aber auch generell. Und von denen war im Prinzip die Aussage, da waren sich alle relativ einig, dass der Schnitt, die Qualität, die Aufmachung vom Video, das ist alles eher sekundär. Primär wichtig war denen, dass die das Problem, das sie haben, auf unterhaltsame, kreative Art und mit Inhalten lösen. Das heißt, Inhalt war immer King. Mhm. Und wenn es was gibt, was die KI halt niemals abnehmen kann, ist es eine Inhaltsidee oder eine Persönlichkeit oder Charakter. Also wirklich Inhalt zu gestalten. Die KI kann was kopieren, aber irgendwer muss es ja erschaffen. Naja. Und das fand ich, das war ein sehr ermutigender Gedanke, weil die halt gesagt haben, wenn ich da suche, dann ist es völlig okay, wenn ein Video eine Dreiviertelstunde geht und wenn mir das bei meinem Problem verständlich hilft und da jemand sitzt, den ich leiden kann, dann mache ich das. So, wie sollte jemals eine KI das leisten können? Das geht einfach nicht. So, und ich bin auch der Meinung, das wird auch nie gehen. Kreiert, wird nie Charakter entwickeln. Und das gilt sowohl für Ton als auch für Bild, als auch für Mensch und Charakter. So, deswegen finde ich, ich habe noch ein bisschen Vertrauen in die kommende Generation. Ich hoffe, und ich erziehe auch mein Kind so. Ich hoffe, dass das, dass die nicht übernommen werden von Skynet. Dass hier irgendwann haufenweise kleine Roboter rumlaufen. So. Nee, das glaube ich nicht. Aber lass uns einmal kurz in den, bevor wir jetzt, also ich finde, das KI-Thema wird immer sehr schnell auch ein bisschen negativ. Das ist eigentlich gar nicht, muss gar nicht sein. Sollte auch nicht zu viel Macht kriegen. Aber mal zu deiner Profession eigentlich, zu dem, was du tust. Was ist denn, wie bist du denn dahin gekommen, zu dem, was du jetzt machst, wie bist du Sprecher geworden?
Über viele Stationen und einfach teilweise so ein bisschen Fügung will ich es aber gar nicht nennen, einfach um mit da sprang mal ein Funke über und ich habe kontinuierlich den befeuert, bis es einfach lichterloh gebrannt hat.
Ja, also geil.
Der Funke sprang tatsächlich über während meiner Ausbildung. Ich habe ja Kaufmann für audiovisuelle Medien gelernt. In dem Sinne würde heute der Mediengestalter Bild und Ton sein, wobei wir sehr viel Ton gemacht haben, weil ich in einer Radioproduktionsfirma war, wo wir Radiospots produziert haben, also jeden Tag. Wir haben teilweise in der Vorweihnachtszeit 40 Radiospots die Woche gemacht.
Wow.
Und da haben wir dann wirklich tagtäglich mit Sprechern gearbeitet. Ich habe dann auch 3 Jahre die Aufnahmeleitung gemacht. Das heißt, ich war hauptsächlich für die Aufnahmen zuständig, habe die Sprecher gebucht, habe aufgenommen und habe dann entsprechend auch angewiesen Regie gemacht. Ne? Und wir hatten das Glück, dass wir da eine Inhouse-Sprecherin hatten, die uns Azubis, die Interesse hatten, auch so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und dann hast du halt mal deinen ersten Satz so gesprochen. Ja, dazu kam, dass mein Chef ein Geizhals war und sich gedacht hat, wenn der das spricht, dann muss ich ihn schon nicht bezahlen, weil den bezahle ich ja schon. Ja.
Was war dein erster Satz? Weißt du das noch?
Das weiß ich tatsächlich. Es war bestimmt irgendwas wie und was machst du so nach deiner Ausbildung? Oh, keine Ahnung oder sowas. Irgendwie sowas. Weil ich war ja relativ jung damals und ja, da hast du immer so diese klassischen Azubi, wir suchen neue Azubis-Spots oder mach bei uns deine Ausbildungsspots gesprochen. Und dann irgendwann eben auch ganze. Und so ging das. Aber dann war ich ja nochmal ein Jahr weg, hab ein Jahr lang Neuseeland bereist, hab Straßenmusik gemacht.
Wow.
Und hab
eigentlich in Neuseeland Straßenmusik gemacht?
Ja, ich bin hab Work and Travel gemacht, hab das mit dem Work nicht ganz so ernst genommen und hab dann einfach die Gitarre mitgenommen und hab mich an den Straßenrand gesetzt und hab Musik gemacht und damit halt meinen Lebensunterhalt bestritten.
Das ist auch Ton, ne? Musik ist auch Ton. Ach, sehr geil. Und dann bist du zurückgekommen, hast du gedacht, so, und jetzt muss ich ans Mikro.
Auch. Ich hab aber gedacht, jetzt muss ich auch mit meinem Abitur vielleicht noch was anfangen. Und habe dann noch an der Fachhochschule in Würzburg studiert. Medienmanagement heißt der Studiengang. Das ist so eine Kombination zwischen Wirtschaft und Mediendesign. Also du hast alles gemacht, von Ton über Video, Layout, Web, bis dann hin zur komplett anderen Seite. Also Marketing, Medienpsychologie, Personalplanung, Wirtschaft, Rechnungswesen. Und das wurde alles in einen großen Topf geworfen, umgerührt und raus kam Medienmanagement. Und während dem Studium habe ich dann aber schon angefangen, die alten Kontakte wieder herzustellen, neue Kontakte zu knüpfen, weil für mich war klar, ich will nach dem Studium nicht wieder in ein Angestelltenverhältnis, sondern ich will selbstständig sein.
Oh, und, ach so, du bist, wie alt warst du da?
Als ich angefangen habe zu studieren, war ich, lass mich überlegen, 24?
Da wusstest du schon, Angestellter wird nicht meine Zukunft. Oder war das so ein Studium-Outcome?
Nein, das war von Anfang an klar, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr.
Da war ich mitten in der Beamtenstartphase und dachte, es gibt nichts Wichtigeres als Sicherheit und jeden Monat pünktlich Geld kriegen. So krass. Hat sich heute alles gedreht, aber es ist interessant, wie du da zu einer ganz anderen Erkenntnis kommst. Das ist ja geil.
Und ich habe dann während dem Studium einfach angefangen, erstmal so eine Art Ein-Mann-Agentur aufzubauen. Das heißt, ich habe dann viel produziert schon, viel Videos produziert, viel Produktion im Radio, im Audiobereich gemacht und aber auch gesprochen schon. Ja. Und dann habe ich aus der Selbstständigkeit, also aus dem Studium raus, 2018 selbstständig mich gemacht komplett Und da war der Anteil von der Produktion noch sehr hoch und war noch wenig sprechen. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich die Konzentration, also ne, wie heißt es so schön, where focus goes oder sowas und energy flows und so. Where energy flows, focus goes oder sowas. Ja, und dann habe ich das eben einfach immer mehr forciert und hatte dann den großen, großen Vorteil, dass ich einfach frech war. Also, dass ich einfach Leute angerufen habe, dass ich einfach Leute angeschrieben habe. Und okay, einer dieser Leute, die ich angeschrieben habe, weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich will jetzt noch ein bisschen mehr können, ein bisschen besser werden, war die Heike Bauer-Banzhaff aus Bamberg, eine Schauspielerin. Und der habe ich geschrieben so von wegen, hey, du bist in meiner Nähe, ich würde gerne da noch zulegen. Wie schaut's aus? Gibst du Unterricht? Und dann hat sie gemeint, ja, und cool, dass du dich meldest. Ich habe jetzt demnächst so eine Messe und bräuchte jemanden, der mich da mit der Kamera begleitet und da ein kleines Video rausschneidet.
Okay, war eigentlich was ganz anderes, ne? Ja. Also nicht was ganz anderes, aber...
Und dann haben wir das gemacht. Dann habe ich Heike insofern betreut, dass ich Auftritte von ihr mitgeschnitten habe, Messen quasi begleitet habe, Vorträge gefilmt habe und für sie das alles so ein bisschen erstellt habe. Und im Gegenzug war ich 3 Jahre bei ihr im Einzelunterricht und habe da dann mit ihr gearbeitet, nochmal konkret an Sprache, an Schauspiel, an allem, ja.
Oh, krass. Ach, das ist, wenn du sagst, ein Schauspiel, da würde jetzt jeder erstmal denken, geht er nicht vom Fach ist, würde jetzt denken, so, Schauspiel, du willst Richtung Ton gehen. Was hat denn, wie kommt das zusammen? Ich glaube, dieser Zusammenhang ist vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Wie kommen Schauspiel und Sprecher, Ton da sein, wie kommt das zusammen?
Du brauchst es einfach. Du musst ja, um Emotionen erzeugen zu können, musst du ja auch selber fähig sein, das bei dir in gewisser Weise abzurufen. Mhm. Ja, und weil ich, wenn was traurig klingen soll, hier nicht jedes Mal mir erst antun
Titanic
kann.
Titanic gucken
oder sonst irgendwas, ne? Die Zeit hat man nicht. Muss man lernen, mit seinem Körper, mit inneren Bildern, mit allem, was das Schauspiel so ausmacht, diese Emotionen hervorzurufen, abzurufen. Und da geht es im Schauspiel dann ja auch immer viel um Bögen, um Betonung, um den Wortfluss, ne? Um alles, was so damit zu tun hat. Und das brauchst du halt jeden Tag, wenn du sprichst professionell.
Krass, ne? Ich glaube, deswegen wird ja die Branche auch sehr viel Synchronschauspieler genannt. Das heißt ja gar nicht immer Synchronsprecher. Weil es ja meistens eben nicht nur Sprechen ist, sondern genau wie du sagst, du musst dich ja da reinversetzen können. Ganz oft kriegt ihr, glaube ich, auch eine bestimmte Rolle geschildert, in der sich diese Stimmlage zum Beispiel oder die Stimmung bewegen soll. Und das ist halt die Schauspielerei daran. Ich glaube, viele glauben auch, ich hatte das vor kurzem gerade erst in einem Projekt, da war eine Tonspur am Set misslungen und wir haben dann tatsächlich mal versucht, ich habe vorher gesagt, das wird nichts, aber wir haben dann wirklich mal versucht, hinterher nochmal das einzusprechen. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle, an einer von, weiß nicht, 10 Stellen, war vielleicht sogar das Tempo okay. Aber alles andere passte null. Weder der Raum noch der Klang, aber vor allem eben nicht die Energie und eben nicht die Stimmung, die ja im Bild zu sehen war. Also jeder normale Mensch hätte sofort gemerkt, das ist dilettantisch. Wir haben das Video nochmal gedreht. Also das ist, finde ich, ganz essentieller Teil ist das, was wir gar nicht sehen können. Was aber am Mikro immer passiert, ist ja die Vorstellungskraft und die Schauspielerei, sich da rein zu versetzen. Und ich glaube auch, das ist Teil des Talents. Ich glaube, das kann nicht jeder, oder?
Eine Grundveranlagung sollte da sein. Also es ist schon, man kann schon viel lernen, aber eine Grundveranlagung sollte, denke ich, da sein. Sonst tut man sich schwer, wenn man auch zum Beispiel allgemein sich schwer tut, ne, introvertiert ist, Gefühle ausdrücken und sowas, das alles nicht so das Ding von jemandem ist, dann wird es halt schwierig werden. Dann muss er ganz viel körperlich und ganz viel über Technik gehen. Ja, das gehört ja auch immer zum Schauspiel dazu, die Technik, was Atmung angeht, Stützen, Zwerchfell, all das ist ja auch Teil von einer schauspielerischen Ausbildung. Ne, wenn du auf der Bühne stehst und die Leute auch in der letzten Reihe dich noch verstehen soll, dann wirst du entsprechend deine Stimme entwickeln und die Atmung richtig steuern. All das, genau.
Was würdest du sagen, wie lange dauert es, bis man wie soll ich sagen, auf so einem professionellen Level ankommt? Wie viele Jahre muss man üben, bis man sagen kann, okay, ich kann mich jetzt auch mit der Profibranche messen?
Boah, ganz schwierige Nummer. Weil, kommt drauf an, wenn jemand Glück hatte beim Erben und am Tag 8 Stunden Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht das vielleicht in 1,5, 2 Jahren. Aber sonst würde ich mal sagen, bis du in der Branche speziell sprachtechnisch richtig angekommen bist, 3 bis 5 Jahre.
Ja, krass. Das sind ja auch so Sachen wie Gehörbildung. Du kannst ja, glaube ich, auch gar nicht, selbst wenn du die Zeit hättest, du kannst ja auch nicht 8 Stunden auf diesem Niveau sprechen, oder? Also gibt es da Grenzen? Ist eine Stimme irgendwann so trainiert? Ich weiß, eine Stimme ist auch ein Muskel. Aber ist eine Stimme irgendwann so trainiert, dass man eben nicht nach einer Dreiviertelstunde heiser ist oder erschöpft ist oder so? Wie lange kann man das durchhalten am Tag?
Also das geht schon. Im Hörbuchbereich ist es dann irgendwann weniger die Stimme bei mir, sondern einfach die Konzentration. Wenn du hier halt... Na, weil wenn du irgendwann anfängst, dich nach jedem zweiten, dritten, vierten Satz zu verlesen, weil du einfach hier in einem abgeschlossenen Raum mit Kopfhörer drauf, am Ende ist noch, jetzt heute ist natürlich wieder schön kühl, aber wenn es dann auch noch hier richtig schön warm ist und du da vorne wirklich konzentriert, weil du liest ja nicht nur, sondern du spielst ja eigentlich, was da passiert, ja, und bist dann dabei und musst dich in die verschiedenen Rollen versetzen und Stimmlagen anpassen. Also das ist schon heftig. Also es geht von der Stimme her, nur die Konzentration lässt irgendwann nach. Also da gibt es aber das Extrembeispiel ist zum Beispiel der amerikanische Schauspieler und Sprecher von Gollum.
Oh ja.
Andy Serkis.
Ja. Der spielt ja selber mit, ne? Der ist im Bild zu sehen, glaube ich, ne? Das ist er.
Der hat während Corona hat er den kompletten Hobbit in einer Sitzung durchgelesen. Also mit allen Rollen und allem und hat es so richtig...
Ach so, die ganze Geschichte eingelesen.
Die ganze Geschichte.
So als Hörbuch quasi?
Als Hörbuch, live durchgelesen, mit 2 kurzen Toilettenpausen, 11 Stunden.
11 Stunden? Ach, hör doch auf. Wow. Ich nehme an, live, damit noch Leute zuhören können, die dann sehen, live, wie er sich nicht verliest. Das ist ja krass. Auweia. Es gibt immer so eine Ausnahme, wo du denkst, so, das geht eigentlich nicht, oder? Das gibt es immer, ja, in jeder Branche. Das ist ganz krass, ganz krass. Gibt es denn, ich weiß, manchmal hängt es sich ja an bestimmten Wörtern auf. Gibt es denn bestimmte Wörter, wo du sagst, die sind ganz, ganz schlimm oder die haben dir schon mal irgendwie, da rauft man sich die Haare, das funktioniert einfach nicht oder ist es immer mal unterschiedlich?
Das ist tagesformabhängig, aber natürlich, wenn du jetzt im Hörbuchbereich gehst, da sind es manchmal einfach irgendwelche Worte, die du stolperst halt einfach über. Schließlich, weil schließlich zum Beispiel schon sehr du gut artikulieren musst, damit dann irgendwas passiert in der Richtung. Aber dann speziell im E-Learning-Bereich natürlich, wenn du irgendwas Hochtechnisches hast, wo die Fachbegriffe halt einer nach dem anderen rauskommen, ja, oder ich habe mal zu Olympia eine YouTube-Serie vertont, also den Sprecher für eine YouTube-Serie gemacht, die über Olympia ging. Und wenn dann halt irgendwelche Athletennamen dabei sind aus China, aus Japan, aus Korea, aus Russland, aus sonst irgendwo, wo halt, da musst du einfach, da stolperst du halt einfach. Also entweder musst du dich vorher schon richtig gut vorbereiten und wirklich alles schon anmarkern und schon am besten in Lautschrift drüber schreiben, wie der wirklich ausgesprochen wird, weil wenn du das liest, was da steht, kommt definitiv nicht das dabei raus. Aber ja, das ist dann immer schwierig.
Woher weißt du denn, weil du gerade sagst Lautschrift, woher weißt du denn bei bestimmten Sachen, wie der Auftraggeber, der möchte ja wahrscheinlich einen bestimmten Klang erzeugen oder möchte bestimmte, also auch einen Namen, so bestimmte Sachen. Woher weißt du denn, wie die immer ausgesprochen werden? Kriegst du da irgendwie ein Skript mit, wo das drinsteht oder sprecht ihr vorher miteinander? Wie macht ihr das?
Genau, im Optimalfall sprechen wir vorher oder erst bei der Aufnahme live dabei.
Ah, okay, ja, das macht natürlich auch Sinn.
Und im Hörbuchbereich zum Beispiel ist es so, da macht die Autorin vorher eine Aussprachedatei. Das heißt, du kriegst dann eine MP3 von der und da sind alle Namen, die ihr wichtig sind und alles, was im Buch vorkommt, wo sie sagt, das gehört so ausgesprochen, ist da im Optimalfall drin.
Ah, das ist natürlich eine geile Arbeitsgrundlage. Wie wichtig, weil du gerade gesagt hast, ukrainisch oder spanisch oder sonst was, wie wichtig sind denn Akzente und Sprachen? Kannst du die einfach, also es gibt ja bestimmt, ich zum Beispiel spreche ein ganz hervorragendes Sächsisch. Was ist denn, wenn jemand einen bestimmten Akzent oder einen bestimmten Dialekt von dir haben will? Gibt's da eine Kartei, wo du sagst, das kann ich alles sprechen und das geht nicht? Oder kommt sowas eigentlich gar nicht vor?
Es kommt sehr selten vor, aber es wird schon ab und zu gebraucht. Im Gaming-Bereich ist ab und zu mal auch so dann der klassische, gibt es viele Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, einen guten russischen Akzent zum Beispiel zu machen für die Kriegsspiele, ja.
Oh wow, krass.
Oder ähnliches, ja, und in der Werbung manchmal hier so in Richtung französischer Dialekt oder. Aber im Optimalfall buchst du dafür halt jemanden, der passt. Also jemanden, der vielleicht Deutsch-Franzose ist, ja. Weil alles andere klingt halt immer nur danach. Ja?
Also, das ist eigentlich gar nicht so wirklich, ist jetzt kein Problem oder so, dass man irgendwann sagen muss: Okay, ich spreche kein gutes Bayerisch, du musst jemand anders suchen.
Nee, also da gibt es ja auch, der Markt ist ja sehr begrenzt, was das angeht. Ne? Normalerweise wird ja ein reines Hochdeutsch verlangt von allen Kunden. Selbst wenn ich jetzt Kunden habe, die mich aus der Schweiz oder Österreich buchen für bestimmte Sachen, die halt übergreifend sind, wird meistens auf ein Hochdeutsch gegangen.
Das ist auch eine gute Aussage, dass Hochdeutsch immer noch so einen hohen Stellenwert hat in einer Welt, wo wir die Sprache ja an vielerorts mit Bro und Diggi verseucht sehen. Ich finde es ja gut, dass das online jetzt noch nicht den Stellenwert hat. Ich finde es ja schön, dass die Menschen sich da quasi noch an Hochdeutsch halten. Das finde ich wichtig. Ich finde es gut. Keine Ahnung. Hier und da ist es immer okay. Was war denn für dich bisher so der tollste, der beste Job, so das Coolste, woran du dich erinnern kannst?
Das ist ganz schwierig. Also das muss man immer von verschiedenen Faktoren abhängen. Wenn ich jetzt rein von cool, wenn ich jetzt rein davon anschaue, dann war es natürlich sehr geil, damals noch aus meinem Kinderzimmer raus, wo ich so eine provisorische abgehangene Ecke mir eingerichtet hatte mit allem Möglichen. Da einen Spot für Lego zu sprechen, war cool. Aus diesem Setting raus, da habe ich noch studiert und habe zu Hause gewohnt und außen in meinem Kinderzimmer eben diese Tonaufnahme-Ecke gehabt.
Geil. Krass.
Und dann irgendwelche besonderen Geschichten, wie zum Beispiel, ich habe eine draußen in meinem Büro stehen, eine Power Rangers Action-Figur mit meiner Stimme zum Beispiel.
Ach Quatsch, das ist ja cool.
Und
mega.
Dann sind es oft weil tut ja auch dem Ego so ein bisschen gut, sind es natürlich die reichweitenstarken und die auffälligen Kampagnen, wo aber dann halt das Schöne ist, da wird dann halt auch meistens ein bisschen mehr investiert in, komm, wir feilen nochmal am Text, komm, wir gucken, dass es wirklich passt, wie ist die Musik, ja, weil da wird dann halt nochmal richtig geguckt und richtig. Ich hatte eine Aufnahme, was sehr cool war für die Image-Kampagne für die Stadt Dortmund. Und da haben wir wirklich, ich glaube, für nicht ganz 3 Minuten fast 4 Stunden aufgenommen.
Okay.
Weil wir gesagt haben, lass nochmal irgendwie da reingehen und war schon mal, da ändert sich die Musik, lass irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Richtung versuchen. Und da haben wir wirklich, wirklich sehr lange dran gefeilt, ja.
Also das heißt, man räumt dir da auch, also wie gesagt, ich bin da sehr Fan davon, ne? Aber ist es normal, vielleicht nicht normal, aber kommt es oft vor, dass man dir auch diesen Freiraum einräumt, zu sagen, okay, man hört deine Expertise, weil ich meine, du hast ja nochmal einen anderen Blick darauf, ne? Ich bin ja persönlich immer sehr dankbar, wenn ich sehr lange an einem Projekt arbeite, wenn dann jemand von einem anderen Department von außen drauf guckt und mir sagt, guck mal, das könnte man anders machen, weil das sieht man ja selbst immer irgendwann nicht mehr. Mhm. Man ist ja dann betriebsblind. Und dann bin ich immer sehr dankbar, wenn zum Beispiel ein Sprecher mir sagt, wenn wir das aber anders betonen, passt es viel besser zur Musik, zum Bild, zu was auch immer. Ist es oft so, dass man dir, dass man von dir diese Expertise abruft oder kommen eher Leute zu dir, die sagen, mach das jetzt einfach und du bist jetzt mein Dienstleister?
Es ist zum Glück so, dass da immer noch sehr viel angenommen wird, weil du auch einfach das ausstrahlen musst so ein bisschen. Also man kann da auch, ne, man muss halt kommunizieren und einfach sagen, was Phase ist, ehrlich sein mit dem Kunden, authentisch sein, ja. Und dann wird es immer noch sehr gern und sehr viel angenommen. Ich habe einen Kunden, für den ich sehr viel auch für TikTok-Kampagnen spreche, wo dann wir in Dresden im Studio tatsächlich immer vertonen, weil die da zugeschaltet sind und ich die Jungs in Dresden gut leiden kann und das immer einfach ein Spaß ist auch. Okay. Und die, da sind wir dann mittlerweile sogar so weit, letztens hatten wir es, weil die übersetzen die englischen Kampagnen immer ins Deutsche rüber. Und du hast grundsätzlich immer das Problem, wenn du vom Englischen ins Deutsche übersetzt, kommt der Satz immer mindestens 1,5 Mal so lang raus. Ja? Und dann hatten wir wirklich irgendwo, wo wir gesagt haben, und ich war schon hier und so und die ganze Zeit und da. Ja, und da habe ich gesagt, Leute, lasst doch mal schauen, ob wir noch irgendwo, wir sagen jetzt den euren Markennamen und das Produkt, ja, was AMD, die stellen so Grafikkarten, also ist mit, glaube ich, ein größter Konkurrent von Nvidia und Prozessoren her. Und es war der AMD Ryzen X9700 TS oder sowas. Und da habe ich gesagt, Leute, wir haben hier einen 30-Sekunden und wir versuchen das gerade viermal, dieses Monstrum darin unterzubringen. Können wir vielleicht irgendwo mal streichen und einfach sagen, sie quasi, also mit die Grafikkarte? Und da haben wir dann auch angefangen, am Text so ein bisschen noch zu feilen. Cool. Einfach, weil du halt dann merkst, dass du kurz davor bist, ein Sauerstoffzelt zu brauchen, wenn du einmal durch den Spot durch bist. Weil einfach denkst, Leute, das kann ich schon so machen, aber dann versteht das kein Mensch mehr, weil einfach das nur noch ein langer
ist. Ja? Richtig gut. Ja, natürlich, das glaube ich. Also, aber das ist genau, was ich meine. Ne? Da bist du halt der Experte und ich wäre dann immer dankbar dafür, wenn mir jemand sagt, du, was, das ist wahrscheinlich auch generell ein sehr großer Konflikt. Das, was geschrieben steht und das, was Audio klingt, sind einfach zwei Welten, glaube ich.
Es gibt eine wunderbare Geschichte von einem Kollegen, mir fällt sein Name jetzt nicht ein, aber das ist eine gängige Praxis bei ihm und das möchte ich auch immer machen. Der macht den Job komplett und dann sagt der Kunde, ja, cool, happy. Und dann sagt er, ja, toll. Und jetzt gibt mir noch eine. Ja. Und er macht dann einfach noch, der Kunde ist happy. So machen wir das und dann sagt er ja und jetzt für mich
eine Aufnahme machen wir noch.
Eine machen wir noch für mich. Und bei ihm ist es tatsächlich so, in 90% der Fälle wird dann die genommen, die er jetzt dann zum Schluss nochmal gemacht hat.
Das ist so geil. Ich kenne das super gut, was du meinst. Wir haben das am Set manchmal mit, wenn wir geskriptete Sachen machen, dann nehmen wir die 2, 3, 4 Mal auf, bis der Mensch sich dann beruhigt hat und dann, bis wir was Cooles haben und so. Und dann sage ich am Ende auch, und jetzt machen wir nur noch ein Safety. Ja, wir haben alles, ist alles gut, aber jetzt machen wir einfach nur noch einen, damit wir den haben. Und dann entspannen die sich so sehr, genau wie du sagst, da kommen die geilsten Sachen bei raus. Ne? Das ist unglaublich. Ja. Weil man, ich glaube, wenn man irgendwann die Ruhe hat, nicht mehr abliefern zu müssen, dann geht der Kopf nochmal andere Wege, glaube ich. Ich glaube, das ist, in dem Fall von einem Kollegen vielleicht aber wahrscheinlich eher, das unterscheidet dann den Profi, ist es wahrscheinlich eher so, dass er die ganze Zeit eine Version im Kopf hat und die dann aber erst gibt, dann lässt er den Knallalarm mal zünden, wenn keiner mehr damit rechnet. Das ist auch geil. Mega gut. Robert, wir sind, glaube ich, fast am Ende. Ich möchte gerne noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie geht's denn mit dir weiter?
Mit mir geht's zum einen weiter, dass ich gerade viel, da sich ja viel verändert bei uns in der Branche, gerade viel auch arbeite. Es soll dann auch einen eigenen Abschnitt bei mir auf der Webseite geben, der über KI aufklärt, wo auch Vergleiche gemacht werden, wo noch ein paar Sachen argumentiert und auch gesagt werden, wo es dann auch darum geht, wenn Leute Beratung wünschen und tatsächlich in der Umsetzung gehen wollen, dass ich sage, okay, dann sagt halt Bescheid, weil dann habt ihr jemanden, der drüber hört, der wirklich sich auskennt. Ich arbeite gerade an tatsächlich einer Umsetzung meiner Stimme als KI-Version, aber zu Prämissen, die ich rechtens und fair halte. Ja.
Sehr gut.
Und wo ich auch weiß, was mit meinen Daten passiert und dass da kein Unfug getrieben wird. Und es hat sehr lange gedauert, was zu finden, was den Ansprüchen genügt, die ich hatte, weil sonst immer irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Vereinbarungen nicht ganz klar waren und etc. Ja. Und das habe ich jetzt gefunden und da bin ich gerade in der Umsetzung und ich will so ein bisschen, dass die Abrechnungsmethode, geschweige denn die Methode, wie man Sprecher bucht oder wie Lizenzen und Bezahlung vergeben wird, auch so ein bisschen ändern. Ich habe mir was überlegt und will ein Voice-Abo-Modell komplett aufsetzen. Ja.
Ich erinnere mich. Mhm.
Das heißt, was jeder TV-Sender, was jeder Fernsehsender hat, weil ich finde, dass Audio immer noch in vielen Firmen komplett vernachlässigt wird.
Ja.
Jeder TV-Sender hat eine Station Voice. Jede Radiostation hat eine Station Voice. Das heißt, eine Stimme, die für den Sender steht. Ja? Wieso mache ich das nicht im Social-Media-Bereich, im Corporate-Bereich? Jede Firma hat ein CI. Jede Firma sagt, das sind unsere Farben, das ist unser Logo, so wird das positioniert, so hat das auszusehen. Und sobald wir uns dann im Audiobereich bewegen, ist Tabula rasa. Das ist egal. Da wird heute die, morgen die Stimme genommen. Man hat keine einheitliche Brand Voice mehr oder hatte noch nie eine. Wieso also nicht für alles, was ich auf Social Media mache oder komplett eine eigene Brand Voice zu schaffen und die dann über ein Abo-Modell zu buchen? Und daran arbeite ich auch gerade, um das richtig aufzusetzen. Die AGBs brauchen noch so ein bisschen Zuneigung und Aufmerksamkeit von mir. Und dann wird es aber wirklich so sein, dass ich für mich beschlossen habe, wenn diese Voice-Abos gebucht werden, dann wird es davon maximal 10 geben. Also ich werde maximal 10 Voice-Abos vergeben, weil du irgendwann auch bei einer Menge an Videos bist, wo ich sage, ich will eine Qualität, ich will ja den Qualitätsunterschied machen. Ja? Denn das Voice-Abo soll ja dafür da sein, um zu sagen, ich hebe mich auch von der ganzen KI-generierten Suppe ab, weil ich eben mit echten Stimmen arbeite in meinem Content. Und dann muss ich die Qualität auch garantieren können. Und das kann ich nicht, wenn ich 40 solche Voice-Abos vergebe.
Ja. Nee, das glaube ich. Und ich finde, was für mich auch dann der große Vorteil, den ich da sehe, ist, da ist halt jemand, den kannst du fragen. Würdest du das auch so machen? Oder ist es anders, besser? Oder was wir gerade gesagt haben, ne? Also du buchst ja nicht nur eine Stimme, sondern du buchst ja quasi einen Experten, der weiß, wie man die einsetzt. Und ich glaube, das ist genau wie du sagst, nicht nur für Unternehmen, auch für Personal Brands und so. Audio ist immer noch, hat immer noch nicht die Anerkennung, die es unbedingt braucht. Wir hören viel Zeug mit einfach schlechten Inhalten, schlechten Ton, was nicht sein müsste. Vor allen Dingen aber eben auch die Inhalte selbst könnten einfach besser gestaltet werden. Und das ist es wieder. Ne? Du bist betriebsblind, weil du siehst dann einen Content, findest ihn natürlich toll, hast aber keine externe Meinung. Wenn dann jemand kommt, der dir, glaube ich, sagt, du kannst das allein schon im Audiobereich ganz anders rüberbringen, so wie es eben auch zündet, da hängen ja auch Marketinggedanken dran. Am Ende hängt da Geld dran. Ne? So, das, ja, deswegen verstehe ich auch nicht, warum da... Aber was heißt, ich verstehe, ich denke letzten Endes, dass es gerade in Firmen, dass da nicht das Verständnis verfehlt, sondern einfach nur das Wissen. Das wird ja so nicht kommuniziert. Und wenn du heute in Social Media unterwegs bist, wird dir auch beigebracht, ja komm, hier sind überall KI-Stimmen. Die sind, alle nerven die zwar an, aber keiner denkt halt so weiter, was gibt es denn gegenüber? Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, was du machst. Das wäre für mich jedenfalls der absolute Entscheidungsgrund. Dann habe ich viel gelernt. Ich finde das ja immer mega spannend, da rein zu luschern.
Das ist schön, hat auch richtig Spaß gemacht, ja.
Ja, geil. Also ich danke dir sehr für diesen Einblick. Ich hoffe auch, der du jetzt zuhörst, ich hasse diesen Satz, war, wenn du jetzt hier zuhörst, du würdest das ja nicht hören, wenn du jetzt nicht zuhören würdest. Aber ja. Ich hoffe, es hat dir genauso viel gebracht. Wie gesagt, Robert, sag nochmal, sprecher-robert.de, richtig?
Genau.
Und Sprecher Robert auf LinkedIn eingeben, dann findet ihr das. Ich finde es sehr interessant, dass du auf der Webseite diesen KI-Schritt auch gehst, dass du da proaktiv bist. Das finde ich, ist ein sehr geiler Schritt für einen Sprecher heute. Allein schon, weil das, glaube ich, zeigt, dass eure Branche jetzt nicht blind ist oder das blind verteufelt, sondern ihr setzt euch damit auseinander. Und ich finde, ihr setzt euch da sehr, sehr gut mit auseinander. Ich feiere das sehr. Und ich persönlich glaube, jeder, der sich jetzt nicht unterkriegen lässt, wird zu den Profis gehören, die am Ende übrig bleiben und die wir bald brauchen, die wir ganz klar brauchen. Ja. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit, für alles, was wir so heute gehört haben.
Hey, danke Mario, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Mega gut. Und wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Robert, mach's gut. Und tschüss dir auch. Bis dann.
Bis dann. Tschö.
Ciao.